Er spürte, dass der Trancezustand sich vertiefte. Er kam wie eine Ausdehnung innerlicher Erkenntnis, die seine Identität aufsaugte und ihn spüren ließ, dass er sich veränderte. Es war lebende Zeit, aber er war unfähig, einen Teil von ihr festzuhalten. Erinnerungsfetzen, Zukunft und Vergangenheit überschwemmten ihn wie sich bewegende Montagen. Ihre Beziehungen unterlagen einem permanenten Tanz. Sein Bewusstsein war eine Linse, ein leuchtender Suchscheinwerfer, der sich auf verschiedene Fragmente richtete und sie isolierte, ohne indes fähig zu sein, die unaufhörlichen Bewegungen und Modifikationen, die an ihm vorbeirauschten, zu bremsen. Das, was er und Ghanima geplant hatten, rückte ins Blickfeld des Scheinwerfers und rückte alles andere an den Rand. Aber nun erschreckte es ihn. Die Realität dieser Vision verursachte Schmerzen. Sein Ego duckte sich angesichts der Unvermeidbarkeit. Und die Haut, die er trug, war nicht die seine. Vergangenheit und Gegenwart wälzten sich durch ihn hindurch und prallten gegen die Barrieren seines Entsetzens. Er konnte sie nicht heilen. Einen Augenblick lang sah er sich selbst Butlers Dschihad fortsetzen. Den Feldzug, der sich gegen alle Maschinen gerichtet hatte, die menschliches Bewusstsein besaßen. Das musste die Vergangenheit sein. Sie war vergangen und vergessen. Dennoch dauerte es eine Weile, bis seine Sinne die Erfahrung hinter sich brachten. Er hörte einen Ministerialassistenten von einer Kanzler aus verkünden: »Wir müssen die Denkmaschinen vernichten. Die Menschheit muss sich nach ihren eigenen Richtlinien verhalten. Das können Maschinen nicht für sie erledigen. Urteilskraft beruht auf Programmierung, nicht auf Technik. Und wir sind das ultimative Programm.« Er hörte die Stimme deutlich und erkannte seine Umgebung. Eine weite, finstere Halle mit verdunkelten Fenstern. Außerordentlich klar. Die einzigen Lichtquellen waren brennende Fackeln. Und der Ministerialassistent sagte: »Unser Dschihad ist ein Dämpfungsprogramm. Wir verweisen alles, was unsere Rolle als Menschen zerstören kann, in seine Schranken.« Und er wusste plötzlich, dass dieser Sprecher sich gegen die Computer gewandt hatte, weil er einst ihr Diener gewesen war und sie kannte. Aber auch diese Szene verschwand. Ghanima stand vor ihm und sagte: »Gurney weiß Bescheid. Er hat es mir gesagt. Er benutzt Duncans Worte und Duncan ist ein Mentat. Indem man Gutes tut, entgeht man der Offenkundigkeit. Indem man Schlechtes tut, entgeht man der Selbsterkenntnis.« Das musste die Zukunft sein. Eine ferne Zukunft. Aber er fühlte ihre Realität. Sie war so intensiv wie jeder einzelne der Vergangenheiten seiner inneren Leben. Und er flüsterte: »Ist es nicht wahr, Vater?« Aber die Gegenwärtigkeit seines Vaters in ihm sagte warnend: »Fordere keine Katastrophe heraus. Du bist im Begriff, stroboskopische Bewusstheit zu erfahren. Ohne sie könntest du dich selbst überrennen und deine Platzmarkierung in der Zeit verlieren.« Die nebelhafte Empfindung verschwand. Es donnerte wieder auf Leto nieder. Vergangenheit, Gegenwart, jetzt. Es gab keine Unterteilung mehr. Er wusste, dass er sich auf diesem Strom würde treiben lassen müssen, aber davor fürchtete er sich. Wie sollte er je zu einem Ort zurückkehren können, den er kannte? Irgendetwas in ihm drängte ihn, den Widerstand aufzugeben. Es war unmöglich, dieses neue Universum und die ihm entströmenden Informationen zum Stillstand zu bewegen. Es klappte nicht, aber sie konnten doch nicht für ewig und alle Zeiten so weiterfließen. Er musste den Wechselrhythmus finden und versuchen, dazwischen zu kommen. Ohne zu wissen, wie es angefangen hatte, fand er sich plötzlich innerhalb eines gigantischen Moment bien heureux wieder und war fähig, die Vergangenheit von der Zukunft, von der Gegenwart aus die Vergangenheit und das Jetzt sowohl von der Vergangenheit als auch von der Zukunft aus zu erkennen. Es war eine Ansammlung von Jahrhunderten, die sich ihm zwischen zwei Herzschlägen vermittelte. Letos Bewusstsein bewegte sich frei dahin, ohne dass sich Barrieren vor ihm aufrichteten. Namris provisorische Zukunft blieb ebenso in ihm wie viele andere. Und während dieser zerbrochenen Gewissheit wurden alle die der Vergangenheit angehörenden inneren Leben zu seinem eigenen. Er beherrschte sie alle. Sie gehörten ihm. Er dachte: Wenn man ein Objekt aus der Ferne betrachtet, vermag man nur sein Prinzip zu erkennen. Er hatte die Entfernung bezwungen und konnte nun sein eigenes Leben erkennen. Die Multivergangenheit und ihre Erinnerungen waren seine Bürde, aber auch seine Freude und Notwendigkeit. Aber der Wurmritt hatte dem noch eine zusätzliche Dimension hinzugefügt. Sein Vater brauchte nicht mehr länger in ihm zu sein, um ihn zu bewachen, weil es dafür keinen Grund mehr gab. Leto durchschaute mit Klarheit die Distanzen. Vergangenheit, Gegenwart. Und die Vergangenheit konfrontierte ihn mit seinem ultimativen Vorfahren, einem Mann, den man Harum nannte und ohne den die ferne Zukunft nicht sein würde. Diese klaren Zwischenräume sorgten für neue Prinzipien, neue Dimensionen, die es zu teilen galt. Welches Leben er von nun an auch wählte, er würde es in einer autonomen Sphäre eines Kollektivbewusstseins leben. Einer Kette von Geistern, die so zahlreich waren, dass kein Leben lang genug war, um ihre Generationen zu zählen. Einmal erweckt, verfügte das Kollektivbewusstsein über genügend Kraft, jeglichen in ihm schlummernden Egoismus zu dämpfen. Er konnte dafür sorgen, dass es von einem Individuum ebenso gefühlt werden konnte wie von einer Nation, Gesellschaft oder einer ganzen Zivilisation. Und deswegen, natürlich, hatte Gurney versucht, ihm Angst einzujagen. Und deshalb wartete Namris Messer auf ihn. Sie durften keinesfalls erfahren, über welche Kraft er verfügte. Niemand durfte sie in ihrer Gänze erkennen. Nicht einmal Ghanima. Leto erhob sich, setzte sich auf und blickte um sich. Er stellte fest, dass nur noch Namri anwesend war. Er beobachtete ihn. Mit einer greisenhaften Stimme sagte Leto:
Es gibt keine festgesetzten Grenzen für alle Menschen. Universale Voraussagen sind nichts als ein Mythos. Man kann lediglich die weltbewegendsten lokalen Strömungen vorhersagen, aber in einem unendlichen Universum kann es lokal so gigantische Gebiete umfassen, dass das Gehirn vor ihnen zusammenschrumpft.
Namri schüttelte verständnislos den Kopf.
Post Garni?
Fragte Leto.
Er ging, bevor er mit ansehen musste, wie ich dich erschlage.
Willst du das tun, Namri?
Es klang beinahe wie eine Bitte. Namri nahm die Hand von seinem Messer.
Weil du mich darum bittest, tue ich es nicht. Wenn du dich indifferent gezeigt hättest.
Es ist die Krankheit der Indifferenz, die viele Dinge zerstört,
sagte Leto. Er nickte bedächtig.
Ja. Selbst Zivilisationen sterben daran. Es ist beinahe so, als sei das der Preis, den man für das Erlangen neuer Bewusstseinsstufen zu zahlen hat.
Er schaute zu Namri auf.
Man hat dir also aufgetragen, mich auf Indifferenzen hin zu beobachten.
Und er sah, dass Namri mehr war als nur ein Killer. Er war falsch.
Als Anzeichen ungezähmter Kraft, erwiderte Namri.
Aber das war eine Lüge.
Gleichgültige Kräfte. Sicher.
Leto setzte sich auf und seufzte tief.
Es hat keine moralische Größe im Leben meines Vaters gegeben, Namri. Nur eine örtliche Falle, die er für sich selbst erbaute.